oder ein Unternehmen, das Wasserarmaturen herstellt und diese Armaturen mit Logos oder Ähnlichem für Hotelketten, Kreuzfahrtschiffe oder so etwas versehen möchte, also wo hochindividuelle Produkte sind, da ist der 3D-Druck ganz weit vorne. Aber natürlich auch für Unternehmen, die speziell auf Energieeffizienz achten wollen, materialeffizient arbeiten wollen, Ressourcen schonen wollen und vor allem auf das Thema Leichtbau achten wollen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Industrie 4.0, der Experten-Talk für den Mittelstand. Ja, wie ihr seht, wir sind schon mitten in Folge 4 für unsere Reihe Industrie meets Wissenschaft hier im Lab on Tour in Hamm an der Hochschule. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt in Folge 4 wieder ein spannendes Thema für euch haben, nämlich wir schauen uns das Thema generative Fertigung an und wie sie vielleicht auch als profitabler Bestandteil in den mittelständischen Unternehmen genutzt werden kann oder eingesetzt werden kann. Und dafür haben wir wie immer, so wie ihr das von uns kennt, einen ganz tollen, spannenden Gast. Ich schaue mal ein bisschen auf mein Blatt, damit ich hier nichts Falsches erzähle. Bei mir ist Dr. Jens Bechtold. Er ist Professor für Konstruktionslehre im Fachbereich Maschinenbau und Automatisierungstechnik an der Fachhochschule Südwestfalen. Hallo Jens, schön, dass du da bist.
Hallo. Danke, dass ich hier sein darf.
Na, unbedingt. Eigentlich sind wir zu dir gekommen, muss man sagen. An der Stelle noch mal ganz kurz für euch der Hinweis. Auch die Folge gibt es wie immer bei YouTube zu sehen. Schaut da also gerne mal vorbei. Es lohnt sich, wie ihr wisst, bei der Serie hier macht's Spaß. Wir sind mal woanders als da, wo wir sonst sind. Schaut also gerne da mal vorbei. Jens, jetzt habe ich dich nur so ganz, ganz kurz angeteasert. Es gibt bestimmt mehr über dich zu erfahren. Erzähl uns doch mal ein bisschen, wer bist du, was machst du genau an der Hochschule und wie lange bist du schon da unterwegs?
Du hast schon ganz richtig gesagt, ich bin zuständig seit über 14 Jahren für den Bereich der Konstruktion, Konstruktionslehre, Bauteilentwicklung, Bauteilberechnung, Bauteilgestaltung. Und seit wir 2017 angefangen haben, unser 3D-Druckzentrum einzurichten, eben auch Leiter dieses 3D-Druckzentrums und damit auch für den Bereich der generativen Fertigung bei uns am Campus in Soest. Und ansonsten noch zuständig für Prüfungsausschuss und sonstige Aufgaben. Alles
mögen.
Rund, genau, alles das, was die Studierenden nicht so mögen, dafür versuche ich dann Lösungen zu finden, um es ihnen dann doch etwas angenehmer zu machen.
Bist du schon immer an der Hochschule unterwegs oder hast du?
Nein, ich war vorher mehrere Jahre in der Industrie, in verschiedenen Bereichen. Erst im Getriebe, in der Getriebeentwicklung für Windkraftanlagen, dann in der Entwicklung für Härtereianlagen. Also etwas übertrieben gesagt, überdimensionierte Pizzaöfen.
Das wollte ich jetzt gerade fragen, was genau?
Das sind Öfen, wo Metallteile heiß gemacht werden, damit sie gehärtet werden und verschleißfester werden. Mhm. Die Anlagen haben wir gebaut und davor habe ich an der Uni in Duisburg studiert, dort auch promoviert, nachdem ich in meiner Heimat meine Ausbildung zum Industriemechaniker gemacht hatte.
Also ein Mann vom Fach in allen Lebenslagen sozusagen.
Aus der von
Praxis,
unten an.
Aus der Praxis und aus der Lehre, also besser geht's ja nicht mehr. Perfekt. Jetzt kennen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das ja schon. Für dich ist es noch neu. Wir stellen immer zum Anfang noch mal eine fachfremde Frage, sage ich jetzt mal, einfach zum Kennenlernen über dich. Mich würde bei dir interessieren, was würdest du sagen, ist deine beste Eigenschaft und warum?
Meine beste Eigenschaft? Ich würde sagen, Beharrlichkeit, Zuverlässigkeit und Begeisterungsfähigkeit. Begeisterungsfähigkeit gerade im Bereich 3D-Druck, weil sich da immer wieder was Neues entwickelt und man muss immer mit dem Interesse mit dabei bleiben, um mit den Entwicklungen Schritt zu halten und einfach den Spaß an dem Ganzen nicht zu verlieren und gleichzeitig auch das an die Studierenden weitergeben zu können, was in meinem Job ja nun mal somit das Wichtigste ist. Das ist ja meine Hauptaufgabe.
Und wie zeichnet sich die Beharrlichkeit aus?
Dass ich mich nicht davon abschrecken lasse, wenn irgendwas schiefgegangen ist, es nochmal zu versuchen mit anderen Wegen und so lange versuche zu tüfteln, bis es entweder wirklich nicht weitergeht oder bis, dass ich zu einer Lösung gekommen bin.
Das hört sich doch gut an. Dann machen wir das Gleiche jetzt im Podcast. Wir fangen einfach mal an, wir probieren mal aus und gucken, wo wir hier landen. Genau. Ich habe mir überlegt, ich stelle dir zum Anfang einfach mal die am naheliegendste Frage. Und zwar, inwiefern kann ein 3D-Druck ein profitabler Bestandteil für KMU sein?
Ja, 3D-Druck als kann natürlich profitabel sein für Unternehmen, die zum Beispiel sehr individuelle Produkte haben. Sei es eine Bäckerei, die spezielle Kuchenformen oder Backformen haben möchte für einen ganz speziellen Kunden, wie zum Beispiel eine große Hotelkette oder ein Unternehmen, das Wasserarmaturen herstellt und diese Armaturen mit Logos oder Ähnlichem für Hotelketten, Kreuzfahrtschiffe oder so etwas versehen möchte, also wo hochindividuelle Produkte sind, da ist der 3D-Druck ganz weit vorne. Aber natürlich auch für Unternehmen, die speziell auf Energieeffizienz achten wollen, materialeffizient arbeiten wollen, Ressourcen schonen wollen und vor allem auf das Thema Leichtbau achten wollen. Ja, da ist 3D-Druck, durch seine Vielfalt, Formfreiheit und so weiter, ist 3D-Druck prädestiniert, extrem Leichtbau zu machen, Bauteile gestalten zu können, wie die Natur gestaltet hätte, um möglichst effizient zu sein. Und das können sie oftmals in den konventionellen Fertigungsmethoden gar nicht herstellen, solche Teile. Und dafür ist der 3D-Druck perfekt.
Das schauen wir uns auf jeden Fall gleich nochmal auch vielleicht an dem einen oder anderen Use Case ein bisschen an. Vielleicht können wir nochmal ganz kurz über so grundlegende Voraussetzungen darüber sprechen, wenn ich quasi als Unternehmen 3D-Druck einführen möchte bei mir oder wenn ich eben sage, hey, ich habe da einen Use Case, den ich irgendwie abbilden möchte. Was muss ich irgendwie mir vorher überlegt haben?
Ich sollte mir überlegt haben, in welchem Bereich meiner Entwicklung, meines Entwicklungszykluses möchte ich den 3D-Druck einsetzen. Geht es um etwas, was ich mir nur ganz am Anfang mal angucken möchte als physikalisches Teil oder soll es wirklich hinterher ein produzierendes oder Bauteil im Produkt, im Endprodukt sein. Und dafür sollte ich mir dann schon mal Fachexpertise holen, weil die Vielfalt an 3D-Druckverfahren ist so groß, vom Kunststoffbereich bis in den Metallbereich mit verschiedensten Verfahren, verschiedensten Materialien, dass ich mir da erstmal überlegen muss, was muss ich überhaupt nehmen? Welches Material eignet sich für die Anforderungen, die ich habe? Und da bieten sich halt durchaus Fachleute an, die sich schon lange mit dem Thema beschäftigen, um da erstmal reinzukommen und einen Einstieg zu finden. Die meisten Unternehmen fangen tatsächlich mit einem sehr einfachen Verfahren an, das man auch aus dem Heimbereich kennt, den FFF-Druck oder FDM-Druck.
Da musst du mich jetzt einmal kurz abholen.
Ja, das ist ein Kunststofffaden. Eigentlich, ich sage immer, das ist eine computergesteuerte Heißklebepistole.
Ah, ja,
eine Heißklebepistole kennt jeder.
Ja.
Und anstelle des Klebesticks.
Lieben wir zum Basteln.
Genau, genau. Anstelle des Heißklebesticks ist hinten, kommt hinten ein quasi endloser Faden rein aus Kunststoff. Der wird auch aufgeschmolzen in der Düse und die Düse wird halt computergesteuert verfahren und legt dann die entsprechenden Bahnen so ab, wie man die Körper haben möchte. Das ist ein sehr einfaches Verfahren, sehr kostengünstig inzwischen. Da fangen die Drucker an bei etwa 200, 300 Euro.
Und die sind auch industriegeeignet oder ist das jetzt eher
die
für zu Hause?
Die kleinen sind eher für zu Hause. Mhm. Die industriegeeigneten, die fangen dann so im vierstelligen, fünfstelligen Bereich an. Aber man kann sich halt dadurch sehr schnell rantasten. Und dadurch ist auch die Hemmschwelle für Unternehmen sehr viel niedriger geworden, sich mit der Materie zu beschäftigen. Und dann gibt's natürlich auch wesentlich hochwertigere Verfahren für einen Metalldruck, für hochwertigere Kunststoffdrucke. Da reden wir dann gleich über mehrere hunderttausend Euro oder bis auch zu 2 Millionen, die sie für einen Drucker bezahlen können.
Mehr geht immer.
Mehr geht immer.
Notfalls mit Strasssteinen besetzen.
Ja, wäre da etwas kontraproduktiv.
Das ist wahrscheinlich ISO-mäßig auch schwierig
aber,
dann nachher.
Ja, nein, aber nach oben sind da tatsächlich keine Grenzen gesetzt, das stimmt schon. Aber man kann halt relativ niederschwellig anfangen und erstmal gucken, was kann man denn machen. Aber man muss natürlich dann auch sich klar darüber sein, dass man sich von der klassischen Konstruktion lösen muss. Ja, so ein Bauteil, was ich konstruiert habe für die konventionelle Fertigung, kann ich 3D drucken, das ist keine Frage. Aber ich nutze nicht die Potenziale, die der 3D-Druck bietet. Leichtbau, Funktionsintegration, wo also mehrere Funktionen in einem Bauteil zusammengebaut sind oder zusammengefasst sind, wie man es hier zum Beispiel bei diesem Motor sieht. Wir haben hier einen Motor, der an einem Stück gedruckt ist, aber wenn man den an Propeller, ist ein Flugzeugmotor, wenn man an den Propeller dreht, dann bewegen sich die Kolben und Pleuel und sowas, bewegen sich mit. Das ist eben nicht montiert.
Aber es ist am Stück gedruckt,
das
so.
Also ist
es ist nicht
Stück
irgendwie noch am Ende zusammengesteckt.
Es ist nicht
oder
montiert,
so.
Es ist am Stück gedruckt. Oder auch ein Getriebe. Man sieht unten ein Planetengetriebe, oben einen Ventilator. Wenn man am Außenring des Ventilators dreht, dreht sich der Ventilator schneller. Das ist jetzt aus Edelstahl gedruckt. Das Bauteil wäre zum Beispiel nicht zu montieren, weil die Zahnräder könnten gar nicht montiert werden. Und man kann also auch Bauteile zusammenbringen, die in einem Stück gedruckt werden, die hinterher eine Funktion haben und dadurch auch Produkte gestalten, die wesentlich optimiert sind in ihrer Funktion und nicht mehr speziell auf die Fertigungsmöglichkeiten orientiert sind, sondern einfach auf das, was sie machen sollen und dafür optimiert sind. Und dafür muss man aber neu denken in der Konstruktion. Von dem Punkt aus waren wir gekommen und das ist eben das, was die größte Herausforderung ist, weil man da ganz anders denken muss.
Dann würde mich gleich mal interessieren, wie man das denn hinkriegt im Kopf, dieses Umschalten. Aber vielleicht können wir zuerst noch ganz schnell. Du hast jetzt schon so ein bisschen gesagt, welche Materialien es da so gibt. Und ich war ja fasziniert, als ich da ein bisschen gelesen habe. Also wir haben jetzt Kunststoff gehört, wir haben schon Metall gehört. Ich habe auch noch verrückte Sachen wie Papier und sowas gelesen. Ist das wirklich machbar?
Ja, es gibt wenig Materialien, die sich gar nicht verarbeiten lassen. Im Kunststoffbereich unterscheiden wir dann noch zwischen Thermoplasten und Duroplasten, also Materialien, die über Temperatur flüssig gemacht werden und verarbeitet werden, oder Duroplaste, die über UV-Licht ausgehärtet werden, die von Hause aus flüssig sind, gibt dann unterschiedliche Eigenschaften hinterher in den Bauteilen. Die einen sind ein bisschen glatter, die anderen ein bisschen rauer, die einen können höhere Temperaturen ab als die anderen. Dann gibt's verschiedenste Metalle, Edelstahl, Titan, Aluminium, das lässt sich alles drucken heutzutage.
Wahnsinn.
Wie zum Beispiel für Implantate in der Medizintechnik, die werden heute auch vielfach schon gedruckt, Zahnimplantate ohnehin, aber auch künstliche Hüftgelenke, Schultergelenke, Schädelimplantate, das wird alles gedruckt. Holz, Papier lässt sich auch verarbeiten, wird zum Beispiel im Bereich der Architektur Modellbildung genutzt und so weiter. Gibt es auch spezielle Verfahren für. Man kann Keramik drucken, Ton. Mhm. Ja, Industriekeramik ist ein hohes Problem oder ein großes Problem. Keramik ist ja extrem hart, hat aber sehr gute Eigenschaften wie Temperaturbeständigkeit, hohe Festigkeit und so weiter. Aber man kann sie nachträglich nur noch ganz schwer bearbeiten. Und deswegen versucht man da möglichst nah mit der Keramik in der Produktion schon an die Endform zu kommen. Ja, und da ist der 3D-Druck natürlich prädestiniert für. Und wir können auch Schokolade drucken, Marzipan drucken. Es geht sogar
das
hin.
Klingt
bis,
lecker.
Ja, mein totaler Favorit ist.
Wo kann man das ausprobieren?
Hier bei uns im Lab on Tour. Da haben wir tatsächlich einen Schokoladendrucker stehen.
Sehr gut. Das merken wir uns für später.
Ja, und es geht aber auch tatsächlich noch weiter in den medizinischen Bereich rein, dass man über Körperzellen tatsächlich auch Hauttransplantate druckt. Künstliche Augen, künstliche Ohrmuscheln und so weiter, die durch Unfälle oder Ähnliches verloren sind. Die man früher über wirklich sehr deutlich sichtbar künstliche Dinge ersetzen musste, das kann man heute durchaus abgestimmt auf die eigene Hautfarbe, auf die eigene Augenfarbe und so weiter, wirklich auch schon im 3D-Drucker herstellen.
Wahnsinn.
Nicht, dass die Funktion des Auges oder des Ohrs wiederhergestellt ist, aber man kann es zumindest optisch angleichen.
Okay, Wahnsinn. Also geht eigentlich alles.
Es geht eigentlich ziemlich viel.
Das heißt,
auch der Hausbau geht im 3D-Druck.
Das stimmt,
in Lippertal, bei uns in der Nähe, steht das erste bewohnte 3D-gedruckte Haus.
Wahnsinn.
In Dortmund wird derzeit ein Mehrfamilienhaus 3D gedruckt. Mhm. Also man spricht davon, dass das auch demnächst die Bauwirtschaft revolutionieren soll.
Mhm.
Wer es mag, in einem Mittrockenhaus zu wohnen, kann das gerne tun.
Nicht? Okay, aber das heißt, das erste Umdenken ist quasi schon mal, es geht erstmal alles.
Prinzipiell ja.
Und dann erstmal gucken, wie es gehen kann. Oder wie muss ich mir das Umdenken sonst noch vorstellen? Wo würdest du sagen, ist es am schwierigsten von herkömmlichen oder konventionellen Konstruktionsverfahren dann umzudenken Richtung 3D-Druck?
Das Schwierigste ist tatsächlich, das Denken des Konstrukteurs zu lösen von, wie kann ich das Bauteil hinterher herstellen, zu, wie funktioniert mein Bauteil am besten. Das ist das Schwierigste, weil die eingeprägte Denkweise tatsächlich ist, wie kann ich es hinterher herstellen? Weil bis jetzt haben einfach die Fertigungsverfahren die Restriktionen gestellt. Ich muss mit einem Werkzeug drankommen, um es zu bearbeiten. Ich muss es zusammenbauen können. Ich muss mit meinem Werkzeug zum Montieren hinterher drankommen. Und im 3D-Druck sind ihnen fast keine Grenzen gesetzt.
Ja?
Und da muss man einfach lernen, ganz anders zu denken und ganz neue Ansätze auch zu verfolgen.
Und wie lerne ich das? Oder wo lerne ich das? Oder
durch
muss ich dafür zurück an die Uni oder kann ich mir das selber beibringen?
Man kann es sich selber beibringen. Man kann natürlich auch entsprechende Fortbildungskurse besuchen. Aber man muss vor allem dafür offen sein, es einfach auszuprobieren und sich einfach mal damit zu beschäftigen, wie muss mein Bauteil anders aussehen? Warum muss eine Bohrung immer rund sein? Wenn ich sie 3D drucken möchte, hat sie vielleicht eher Kirchendachform oder Ähnliches. Und da kann ich dann aber auch zum Beispiel Spritzgussformen generieren, die wesentlich näher am eigentlich spritzgegossenen Teil gekühlt werden und dadurch wesentlich schneller und höhere Stückzahlen produzieren können, weil sie schneller gekühlt werden können. Und wenn ich das einfach mal begriffen habe, wie man dafür konstruieren muss, dann hat man da wirklich fantastische Möglichkeiten, das Ganze umzusetzen. Wir versuchen es natürlich bei uns an der Hochschule den Studierenden schon von vornherein mitzugeben. Dafür haben wir auch da unser Zentrum eingerichtet. Aber auch im Nachhinein kann man das immer noch lernen. Und man muss sich einfach nur dafür begeistern und sich einfach mit der Materie beschäftigen. Und dafür eignen sich besonders eben die einfachen Verfahren, die preisgünstigen Verfahren, um erstmal ein erstes Gefühl dafür zu kriegen.
Verständnis dafür zu entwickeln.
Da kostet das Material nicht viel, da kostet der Drucker nicht viel. Und ja, dann kann man einfach mal ausprobieren, was damit so geht.
Und würdest du sagen, das ist für Unternehmen auf jeden Fall lohnenswert, die Mitarbeitenden in die Richtung auszubilden, weil du sagst, am 3D-Druck führt bald nichts mehr vorbei, oder sagst du halt, ja, kann man machen, muss man aber nicht?
Das kann man nicht so pauschal sagen. Also es ist wirklich branchenabhängig und unternehmensabhängig. Es gibt sicherlich Branchen, eben wie zum Beispiel die eine hohe Individualisierungsrate haben. Da denke ich, wird der 3D-Druck fast keinen Ausweg bieten. Aber ansonsten hängt es immer vom Unternehmen ab, was es will. Und wo es hin will, welche Ausrichtung es hat. Es ist schwer zu sagen, wirklich pauschal. das zu sagen, es ist für jedes Unternehmen, führt kein Weg mehr am 3D-Druck vorbei. Aber selbst wenn Sie irgendwo mal auf Messen fahren oder sowas, jedes Produkt in Kunststoff ausgedruckt ist sehr viel leichter, als wenn Sie es aus Stahl mitnehmen müssen. Mhm. Ja, und auch
wenn
einfach
man
mal,
es eh nur zeigen möchte.
Wenn man es nur zeigen möchte oder neue Geometrien zeigen möchte, kann man es euch auch relativ einfach drucken. Und
das ist aber ein super Use-Case, dieses einfach mal ein Bauteil mitnehmen, damit man es zeigen kann, da bin ich gar nicht drauf gekommen.
Sonst hätte ich ja hier auch unsere Bauteile, wie zum Beispiel unser Hochschullogo, das Ausrufezeichen von der Fachhochschule oder den Motor oder sowas hätte ich gar nicht einfach so mitbringen können.
Den Motor hättest du nicht mitbringen
können. Nee, den hätte ich jetzt nicht so in die Tasche gesteckt, wenn der jetzt echt gewesen wäre.
Verstehe.
Und das macht halt schon, bietet schon viele Möglichkeiten. Mhm. Haben wir auch schon durchaus bei uns in der Hochschule gemacht.
Ja.
Große Pumpengehäuse, die im Original mehrere Tonnen gewogen hätten, haben wir in Kunststoff in Stücken gedruckt, zusammengeklebt und der Kunde war total glücklich, weil er eben mit einem kleinen Sprinter fahren konnte und nicht mit einem großen 40-Tonner los musste.
Ja, klar.
Und das spart natürlich auch Ressourcen. Und dann geht es auch immer darum, dass man gucken muss, was möchte ich wirklich erreichen hinterher? Was möchte ich nach vorne bringen? Habe ich ein Produkt, das einfach nur produziert wird in Hunderttausenden Stück pro Tag, da ist der 3D-Druck sicherlich nicht das richtige Mittel, weil einfach die Zeiten für den Druck etwas länger sind als für einen Spritzgussprozess, ganz naturgemäß. Wenn ich aber ein Produkt habe, was halt sehr komplex ist und so weiter, da je komplexer das Produkt ist, umso eher lohnt sich der Umstieg oder die Überlegung, in den 3D-Druck umzusteigen.
Je komplexer die Formen werden,
je komplexer die Funktion, je komplexer die Form, je durchdachter vielleicht auch das Design, je ressourcenschonender. Nehmen wir einfach ein einfaches Lüfterrad von einem großen Kühlgebläse oder ähnliches. Die werden, wenn die heute gefertigt werden, sind die Flügel massiv. Brauchen sie aber in der Regel aus der Festigkeitssicht heraus nicht. Im 3D-Druck können sie die innen hohl gestalten.
Da geht es ja nicht um Stabilität
quasi,
sondern nur um die Funktion.
Genau. Und nur wenn sie es aus dem Vollen fräsen, können sie das Material aus dem Inneren ja nicht rausholen. Kriegen sie nicht raus. Und im 3D-Druck drucken sie da einfach dann kein Material hin. Und dann sind sie schon fertig.
Schon ein Problem weniger sozusagen.
Ja, und dadurch können sie dann natürlich auch benötigte Antriebsleistung reduzieren. Und das ist ja, glaube ich, was, wo wir uns alle mit beschäftigen sollten.
Auf jeden Fall. Wir haben jetzt gerade noch, oder du hast es jetzt gerade schon mal so in einem Nebensatz angeschnitten, dass der 3D-Druck natürlich auch so ein bisschen seine Grenzen hat. Kannst du uns dazu noch ein bisschen was erzählen, wo es dann schwierig wird, sage ich mal, oder wo man sagt, na, da müssen wir dann schon auf herkömmliche Verfahren zurückgreifen?
Letztendlich, wenn es um Dichtungssitze, Lagersitze, also hochpräzise Bauteile geht, die wirklich Genauigkeiten im Mikrometerbereich haben müssen, da hört dann irgendwann die Genauigkeit des 3D-Drucks auf. Da greift man dann immer wieder auf die konventionelle Fertigung zurück. Aber selbst das eine schließt das andere ja nicht aus. Ich kann die Teile ja vorher additiv fertigen und dann die benötigten Flächen mit der konventionellen Fertigung nachbearbeiten. Auch das ist ressourcenschonend, weil ich gar nicht mehr so viele Späne produziere, wie vielleicht, wenn ich das ganze Bauteil aus dem Vollen herausarbeite. Späne muss ich immer wieder einschmelzen, kostet Energie. Wenn ich nicht so viel Späne habe, muss ich nicht so viel einschmelzen. Also das ist eigentlich, wird niemals das eine das andere komplett ersetzen. Es wird immer eine Symbiose aus beidem sein. Und damit kann man auch sicherlich vielen Leuten die Angst vorm 3D-Druck nehmen, wenn so ein CNC-Dreher, CNC-Fräser Angst hat, um seinen Arbeitsplatz, werde ich nächste Woche noch gebraucht oder sowas, wenn wir jetzt einen 3D-Drucker anschaffen. Ganz klare Antwort, ja. Weil er wird die Nacharbeit machen müssen.
Man muss die Teile ja auch immer mal wieder prüfen. Man kann ja nicht einfach sagen, haben wir es einmal gemacht, passt.
Ja, einmal das. Und es ist halt auch so, dass jedes Bauteil, wenn es aus dem 3D-Drucker kommt, oder viele Bauteile, die nicht nur Anschauungscharakter haben, sondern auch eingesetzt werden sollen, müssen auch irgendwie nachbearbeitet werden. Sei es geschliffen werden, lackiert werden oder ähnliches.
Aber würdest du dann sagen, 3D-Druck ist wirklich schon so weit, dass es für, ich sag jetzt mal wirklich auch für Stückzahlproduktion und so weiter, auch wenn es jetzt vielleicht keine riesige Stückzahl ist, aber ist es da schon hilfreich? Oder würdest du sagen, eigentlich ist es besonders spannend im Moment in, ich sag mal, Forschungsbereichen, Entwicklungsbereichen, Prototypen, Design und solche Sachen? Oder ist es schon wirklich, sagst du, so richtig in der Wirtschaft schon angekommen?
Auch das ist branchenabhängig. Es gibt Branchen, da ist es schon tatsächlich angekommen, zum Beispiel in der Luft- und Raumfahrt. Die müssen ja nun mal ganz prädestiniert auf Leichtbau gucken. Und da ist 3D-Druck tatsächlich schon sehr weit angekommen oder sehr verbreitet. Die haben natürlich darüber hinaus auch die umfangreichsten Zulassungsvoraussetzungen, bis so ein Bauteil mal zugelassen ist. Und da können sich dann die Hersteller, die 3D-gedruckte Bauteile zugelassen haben, schon was drauf einbilden. Dann aber auch gerade so im Bereich der Automatisierungstechnik, im Vorrichtungsbau und so weiter, wird das tatsächlich auch industriell schon eingesetzt. Wir machen ja auch bei uns an der Hochschule öfter mal Industrieaufträge, daher haben wir da auch direkte Kontakte. Das sind nicht nur alles Anschauungsbauteile, es sind also tatsächlich zum Beispiel Robotergreifer für die Kuchenindustrie oder Prüfschablonen für die Automobilzuliefererindustrie und so weiter. Also da ist, es ist tatsächlich in einigen Bereichen schon auch in der Industrie angekommen und es wird mehr, wo es ankommt in der Industrie.
Wie kommen die auf die Idee, sich bei euch an der Hochschule zu melden? Also weil die einfach sagen, ich schaffe mir jetzt im Moment mal noch keinen Drucker an, weil ich noch nicht weiß, ob es die richtige Lösung ist, oder wie kommen die zu euch?
Sie kommen einmal zu uns, da wir versucht haben, es bekannt zu machen, dass wir im Bereich 3D-Druck halt einiges anbieten können, an Expertise, an Geräten. Wir haben verschiedenste Verfahren bei uns, die wir den Firmen auch vorführen können. Wir versuchen es natürlich auch über so Forschungsprojekte wie dieses Digitalize SWF publik zu machen. Wir bieten Fortbildungen an und wir versuchen halt auch immer wieder auf Tagungen und anderen Veranstaltungen auf uns aufmerksam zu machen. Und viele Firmen sind halt auch schon so pfiffig von sich aus, dass sie sagen, fragen wir doch mal an der Hochschule nach, wenn es um neue Technologien geht.
Die sind am Puls der Zeit.
Die sind dann am Puls der Zeit und sind halt auch anders ausgerichtet. Wir sind ja nicht so sehr profitorientiert, wir haben ganz andere Ziele und deswegen können wir uns vielleicht dann auch mal eine Maschine für 2 Millionen leisten.
Die sich jetzt kein Unternehmen mal kurz irgendwie
hinstellen. Ein Unternehmen nicht einfach nur mal zum Ausprobieren hinstellen kann. Ja? Aber wir müssen natürlich auch am Puls der Zeit sein, um unsere Studierenden aktuell auszubilden. Und deswegen haben wir halt dieses Zentrum auch aufgebaut.
Was war das spannendste Teil, was du bisher gedruckt hast und wofür wurde es eingesetzt?
Das spannendste Teil, was wir gedruckt haben.
Oder was dich am meisten begeistert oder gefordert hat oder was dir irgendwie so im Kopf geblieben ist?
Da muss ich jetzt tatsächlich überlegen. Es waren so viele verschiedene Teile. Was mir am meisten im Kopf geblieben ist, sind tatsächlich relativ kleine, unscheinbare Teile. Es waren Zahnräder, die wir für 2 ältere Herren hergestellt haben. Der eine hatte eine alte elektrische Säge für Metall, um Metall abzusägen. Und dem war ein Zahnrad kaputt gegangen. Die Säge ist aber schon aus den 60er Jahren. Gab es keine Ersatzteile mehr für. Und der kam dann zu uns total traurig und sagte, ja, ich muss wahrscheinlich meine Säge abschaffen. Könnt ihr mir vielleicht noch so ein Zahnrad herstellen? Und dann haben wir das tatsächlich nachkonstruiert und haben es ihm gedruckt. Und die glücklichen Augen werde ich nicht vergessen. Schön, genauso wie bei dem zweiten Herrn, der für sein Wohnmobil, für eine elektrische Außentreppe ein Zahnrad hatte, wo der Hersteller ihm nur den ganzen Antrieb verkaufen wollte für viel Geld, weil ein Zahnrad kaputt war. Auch das haben wir nachkonstruiert und nachgedruckt. Und das waren 2 Leute, die haben wir mit relativ wenig Aufwand oder mit relativ wenig Materialaufwand, wenig Einsatz extrem glücklich gemacht. Und das sind tatsächlich keine herausragenden Teile, nichts Gravierendes, aber da sind mir einfach die Menschen im Gedächtnis geblieben.
Und die Geschichte dahinter sozusagen.
Die Geschichte, die dahinter steckt. Einfach so ein älterer Herr, der mit seiner Säge alt geworden ist und der sie einfach nicht abgeben wollte.
Gibt es denn noch irgend so ein, ich sag mal, ein Use Case, sagt man ja so gern neudeutsch, wo du sagst, da ist 3D-Druck einfach besonders cool. Luft- und Raumfahrt hast du jetzt schon genannt, aber gibt es vielleicht noch andere Bereiche in der Industrie, im Maschinenbau zum Beispiel, wo du ja auch schon herkommst sozusagen. Hättest da irgendwas gegeben, wo du sagst, wenn wir das damals schon 3D gedruckt hätten, wäre super gewesen. Oder habt ihr es vielleicht gemacht?
Haben wir leider noch nicht gemacht, aber es natürlich im Bereich Getriebebau, Zahnräder, die entsprechende Innenstrukturen haben, damit sie Gewicht sparen. Jedes Gramm, was in Rotation versetzt werden muss, kostet Energie. Wenn wir das reduzieren können durch Gitterstrukturen im Innenbereich, wäre natürlich fantastisch. Aber ganz groß ist natürlich auch der ganze Bereich der Ersatzteilwirtschaft. Ja, wenn ich heute mir überlege, wie groß Ersatzteillager sein müssen von den Herstellern, weil sie die Teile auf Jahrzehnte hinaus zum Teil vorhalten müssen, ist, wenn man das Ganze 3D konstruiert hat und man kann die additiv nachfertigen, also generativ nachfertigen, hat man natürlich wesentlich weniger Lagerkapazitäten notwendig.
Klar, stimmt.
Und das ist ein großer Markt, der sicherlich auch in Zukunft noch wachsen wird.
Ich habe im Prinzip einfach die CAD-Daten oder gibt es noch andere Daten, die ich brauche bei einem 3D-Druck oder ist es einfach
eigentlich
CAD?
Eigentlich sind es nur die CAD-Daten, 3D-CAD-Daten und daraus kann man dann über die Neutralisierung des Datenformats kann man dann sich die 3D-Druckdatei erstellen. Es gibt ja auch durchaus schon Hersteller von zum Beispiel weißer Ware, Spülmaschinen, Waschmaschinen, die einfache Ersatzteile nicht mehr physikalisch verschicken, sondern nur noch als 3D-Druckdatei. Zum Beispiel die Laufrollen von dem Geschirrkörben in der Spülmaschine und so weiter, die werden zum Teil nur noch als Datei verschickt und dann soll der Kunde halt zusehen, wo er sich die ausdrucken lassen kann, weil es gibt inzwischen unheimlich viele Dienstleister, die es machen Und viele haben ja auch schon eigene private kleine 3D-Drucker zu Hause stehen, dann sollen sie sich die Teile halt ausdrucken. Mhm. Spart natürlich dafür auch damit Transportenergie.
Ich wollte gerade sagen, ist ja eigentlich ist ja nur eine E-Mail dann sozusagen. Ja, also und das ist ja im Prinzip.
Ist das ein Gewinn für alle?
Neues Geschäftsmodell auch sozusagen für das Unternehmen dann. Ja, weil der Kunde hat im Zweifel vielleicht sogar schneller, was er braucht.
Genau.
Muss sich allerdings halt selber drum kümmern. Aber
er muss sich selber drum kümmern, aber dafür, wenn das nächste Rad kaputt geht.
Weniger Lagerhaltung, weniger Lagerkosten und so weiter.
Für den Hersteller weniger Lagerhaltung, weniger Kosten, weniger Fläche. Mhm. Natürlich auch weniger Transportaufwand, weniger LKWs, die auf der Straße unterwegs sind. Auch wenn man es im Moment noch nicht glaubt. Aber es ist tatsächlich ja so, wenn man das mal hochrechnet. Und der Kunde hat halt den Vorteil, wenn das Teil nochmal kaputt geht, ist er auf sich selbst gestellt und braucht nicht erst an den Hersteller ranzugehen.
Das stimmt. Ja. Wenn wir jetzt mal so an so 3D-Drucker denken, gerade vielleicht, also ich kenne jetzt zum Beispiel zufällig von meinem Schwager, die haben in der Firma so einen Edelstahl-3D-Drucker. Ich weiß nicht, was das Teil gekostet hat, aber wir hatten ja schon so ein bisschen davon. Das kann schon mal Richtung 5-6-stellig gehen.
Ein Edelstahl-3D-Drucker dürfte aber im guten 6-stelligen Bereich, so ab der Mitte der 6-stelligen Bereiche anfangen.
Ja. Auf jeden Fall spannendes Teil. Ich glaube, es ist dann Pulver, das dann gelasert wird quasi. Genau. Also super interessant.
Ja. So wie auch dieses Lüfterrad, was wir hier hatten. Das ist auch aus der gleichen, nach dem gleichen Verfahren hergestellt. Ist auch aus Pulver aufgeschmolzen.
Habt ihr dann da gleich mehrere quasi dann gemacht? Oder dass man einfach das quasi sinnvoll nutzt sozusagen?
Man versucht dann natürlich die Baufläche auch sinnvoll zu nutzen mit mehreren Teilen. Das ist auch noch ein weiterer Vorteil. Man kann verschiedene Bauteile gleichzeitig in einem Bauprozess in vielen drucken oder bei vielen Druckverfahren in einem Bauprozess mehrere Bauteile, verschiedene Bauteile herstellen und muss nicht jedes Bauteil einzeln produzieren.
Das kann auch nicht schaden, auf jeden Fall. Wie würdest du sagen, ab wann lohnt es sich denn, einen eigenen Drucker zu haben? Also liegt es nachher an der, also vor allem, wenn es dann um sowas wie Edelstahl geht, wenn ich vielleicht wirklich auch Fertigteile drucken möchte, nachher nicht nur Prototypen oder wie wir es vorhin hatten, so Teile, die ich aus Kunststoff mache, damit ich sie auf eine Messe nehmen kann. Ab wann lohnt sich der eigene Drucker? Hast du da so ein Gefühl für oder sagst du auch wieder total abhängig von Use Case und so weiter?
Das ist wirklich auch sehr unternehmensabhängig, wie viel Drucke die herstellen pro Jahr. Ich habe zu tun mit einer Firma in ganz im Süden von Deutschland, die stellen Abfüllanlagen für Getränke her. Die haben eigene mit Edelstahldrucker, weil die Anlagen hoch individuell sind. Da ist jede Anlage anders. Das heißt, sie haben auch in jeder Anlage haben die Edelstahlteile aus dem 3D-Drucker verarbeitet. Wenn es jetzt nur mal ein Teil ist, würde ich eher bei einem Dienstleister anfragen. Weil so eine Anlage, die kostet schnell mal 750.000, 800.000 Euro.
Bedienen muss ich sie können.
Ich muss meine Mitarbeiter auf Schulung schicken. Dazu gehört Sicherheitsequipment wie eine entsprechende Schutzgasversorgung. Ich muss ein entsprechendes Pulverhandling haben, weil die Pulver auch durchaus gesundheitsgefährdend sein können, wenn sie noch in Pulverform vorliegen und so weiter. Also da gibt's, es ist ja nicht nur die Maschine alleine. Es gibt noch sehr viel drumherum, was man da beachten muss. Und deswegen sollte man sich's gut überlegen. Und für den Anfang würde ich nicht empfehlen, sich gleich eine Edelstahlmaschine hinzustellen, sondern erstmal klein anzufangen, vielleicht auch erstmal mit einem Dienstleister zu gucken, ob sich das für die Bauteile lohnt. Weil wenn ich das Bauteil auch konventionell herstellen kann, brauche ich es nicht 3D zu drucken. Da muss erstmal das Umdenken ist erstmal notwendig, bevor ich dann hinterher meine Bauteile auf einen 3D-Drucker lege.
Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wenn ihr die Themen, die wir hier im Podcast besprechen, spannend findet, dann habe ich da noch einen ganz heißen Tipp für euch. Schaut unbedingt bei lmobile.com/Veranstaltungen vorbei und meldet euch für eins unserer zahlreichen Online-Events an. Ihr könnt von überall aus teilnehmen. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid.
Wenn wir es jetzt eh schon von den Teilen haben, was würdest du sagen, wie sicher sind die nachher? Also man könnte ja jetzt auch so das Gefühl haben, ja, wenn es dann nur noch mit Gitterstruktur gedruckt ist oder wie auch immer, dann fühlt sich das irgendwie alles nicht mehr so stabil an oder so, oder ist das einfach gar kein Thema mehr?
Auch da muss man natürlich wissen, was man tut.
Ist immer gut,
Es ist, viel Angst besteht noch darin, dass man im 3D-Druck unterschiedliche Festigkeiten hat in unterschiedlichen Raumrichtungen. Wenn man in der einen Richtung am Bauteil zieht, ist es weniger fest als in der anderen. Das ist bei einigen Verfahren ist das tatsächlich so. Beim einen mehr, beim anderen weniger. Wir haben bei uns Kunststoffverfahren, bei denen wir festgestellt haben, dass egal in welcher Raumrichtung, die Festigkeit vom konventionell hergestellten Kunststoff wird in jedem Fall erreicht. Im Edelstahldruck erreichen wir auch die normalen Festigkeiten, die der normale Edelstahl, der vergleichbare Edelstahl auch erreicht hätte. Da sind wir nicht schlechter. Haben dafür eine etwas höhere Dichte. Wenn Sie sich ein Gussteil vorstellen, Sie stellen sich so ein Lüfterrad gegossen vor, haben Sie möglicherweise Fehlstellen innen drin, wo sich mit Material entmischt hat, wo Löcher sind, weil das Material zu schnell abgekühlt ist. Das haben wir im 3D-Druck einfach nicht. Da ist das einfach komplett aufgefüllt. Da haben wir eine extrem hohe hohe Dichte, dadurch die entsprechenden Festigkeiten, weniger Fehlstellen im Inneren. Und wenn man dann natürlich ein Bauteil auch wirklich mit innenliegender Gitterstruktur gestalten will, muss man natürlich gucken, dass man über die Außenhülle die Kräfte auch aufnehmen kann. Mhm. Da gehört natürlich auch ein bisschen Erfahrung zu, aber auch ein bisschen mehr Vertrauen in das Material, als es ihm heute entgegengebracht wird. Mhm. Also wir beschäftigen uns jetzt schon seit einigen Jahren auch gerade mit dem Thema Edelstahldruck und wir können sagen, es ist eigentlich durchaus vergleichbar mit konventionellem Material.
Und sogar, wie wir jetzt hier gesehen haben, eigentlich nachher sogar noch besser, weil man eben Möglichkeiten hat, Dinge zu tun, die vorher nicht möglich
waren.
Richtig.
Wir haben jetzt hier bei diesem Getriebe mit dem Lüfter oben drauf, haben wir zum Beispiel spezielle Zahnräder unten drin, die wären nicht montierbar. Heben aber bestimmte Kräfte im Betrieb hinterher auf, die dadurch nicht entstehen, dass sie so geformt sind, wie sie geformt sind. Das heißt, das könnten sie nur noch 3D drucken, weil anders kriegen sie es nicht montiert.
Und ich kann es quasi, wenn ich jetzt zum Beispiel ein weltweit agierendes Unternehmen bin, kann ich in einer Entwicklungszentrale sozusagen mir solche Dinge einfallen lassen, danach die Daten einmal um die Welt schicken und überall, wo so ein Gerät steht, kann sowas dann gedruckt werden.
Das ist der nächste große Vorteil, den das Ganze hat. Man ist nicht an einen Fertigungsstandort gebunden, man kann die Dateien weltweit verschicken, kann sie weltweit drucken lassen, wenn man das denn will. Denn gerade die 3D-Druck...
Könnte auch genau in die andere Richtung gehen, ne? Man möchte es nicht, dass alle das haben.
Genau, einmal das und gerade so die Entwicklung im Bereich der 3D-Druckteile ist ja meistens irgendwas Innovatives. Und ob man das jetzt weltweit verschicken will, muss dann jedes Unternehmen für sich entscheiden. Aber theoretisch besteht die Möglichkeit.
Ist es dann immer dasselbe Dateiformat? Also arbeitet jeder Drucker mit dem gleichen Format? Ich habe da gar keinen Stress und alles ist identisch? Oder
nein,
muss ich
auch da
pro Maschine...
Nee, von den Maschinen ist es eher weniger abhängig. Es ist einfach von der Entwicklung im Moment abhängig. Historisch bedingt gab es ein ganz bestimmtes neutrales Datenformat, das sich etabliert hatte, hat aber inzwischen erkennbare Nachteile, was Zusatzinformationen wie zum Beispiel Farbe und so weiter angeht. Das war einfach nur ein Oberflächenmodell und es konnten keine weiteren Informationen mitgegeben werden. Und da entwickeln sich im Moment neue Datenformate, die sich etablieren als zukünftige Standardformate, aber ein Standardformat, wie es in der Vergangenheit genutzt wurde oder sowas, funktioniert immer noch. Also da ist es dann auch egal, für welches Gerät man das Ganze nutzt und für welches Verfahren. Man kann die neutralen Datenformate kann man immer einlesen in die Software, die dann letztendlich die Drucker betreibt.
Und das heißt, mit Verfahren meinst du quasi, wie die gedruckt werden? Das werden sie jetzt schon mit Pulver und Laser. Was gibt es sonst noch für Verfahren?
Ja, wie gesagt, es gibt die computergesteuerte Heißklebepistole. Es gibt die Form mit flüssigem Kunstharz und Aushärten über UV-Licht. Da gibt es verschiedene Verfahren. Dann den Laserschmelzdruck, so wie du ihn gerade schon von deinem Bekannten erzählt hattest, mit dem Edelstahl, wo das Material wirklich komplett aufgeschmolzen wird. Es gibt den Laser-Sinterdruck, wo die Pulverkörner nur angeschmolzen werden. Das gibt dann eine etwas porösere Struktur oder porigere Struktur. Da gibt es halt sehr viele verschiedene Verfahren. Und dementsprechend unterschiedlich sind auch die Geräte, aber sind auch die Qualitäten hinterher von den Bauteilen.
Ja, klar. Da muss man einfach wieder wissen, was brauche ich und sich im Idealfall vielleicht beraten lassen. Ja.
Welche Materialien brauche ich? Habe ich besondere Anforderungen an die Materialien? Wir haben zum Beispiel immer mal wieder zusammengearbeitet mit der Kuchengroßindustrie. Die brauchen
ich
dann wieder.
Ich habe schon so oft Kuchen gehört heute, jetzt habe ich richtig Hunger.
Ja, aber die brauchen dann zum Beispiel die Lebensmittelverträglichkeit. Dürfen sie dann auch nicht einfach jedes Material nehmen. Und da müssen wir mal gucken, mit welchem Verfahren kann ich dieses Material verarbeiten.
Oder wenn man Richtung Medizintechnik oder sowas denkt, muss ja auch rein.
Gerade für Titan oder Ähnliches, was ja in der Medizintechnik sehr viel eingesetzt wird, da brauche ich dann wieder möglicherweise andere Verfahren oder zumindest andere Ausrüstungen für die Anlagen, die ich einsetze.
Oder dass dann vielleicht auch Keramik wieder interessant für Hüften oder sowas, künstliche Gelenke.
Da bin ich nicht genug Mediziner, um das beurteilen zu können, weil Keramik natürlich auch spröde ist. Das bricht leicht, da fehlt die Elastizität. Da bin ich jetzt nicht Mediziner genug, um das beurteilen zu können,
ob man dafür
Keramik einsetzt. Aber wenn man sich alleine überlegt, ein Hüftgelenk früher von der Stange, Standard-Hüftgelenk musste ausgewählt werden aus 3, 4, 5 unterschiedlichen.
Dass so Pi mal Daumen reinpasst, ja.
Ja, ob es Pi mal Daumen reinpasst und dann wurde nach Möglichkeit das Bestmögliche gewählt. Heute kann das alles schon auf die Umgebung bei dem Patienten hin angepasst und speziell gedruckt werden. Also da ist schon viel möglich, was auch hinterher den Heilungsprozess optimiert und so weiter. Das ist ein sehr faszinierender Bereich.
Ich wollte es gerade sagen, also ich hätte jetzt hier Lust, noch ein bisschen weiter zu quatschen. Ja. Anhand der Zeit würde ich mich jetzt aber mal Richtung Ausblick, sag ich mal, und vielleicht so ein bisschen Zukunftseinblicke noch bewegen. Und zwar würde mich mal noch interessieren, was ist so deine Einschätzung, wo geht's im 3D-Markt, nenne ich das jetzt mal ganz allgemein, noch so hin? Was sind so Trends, die sich gerade abzeichnen oder vielleicht auch, was wir gerade hatten, so in der Software vielleicht auch Themen, die sich da jetzt gerade noch rauskristallisieren? Was denkst du so in den nächsten 3 bis 5 Jahren, was kommt da so Neues noch dazu?
Ja, im Bereich 3D-Druck ergeben sich eigentlich 3 große Handlungsfelder im Moment. Das eine ist die Materialvielfalt, weil noch nicht alles Material, was ich konventionell verarbeiten kann, kann ich 3D drucken. Mhm. Da wird sich noch sehr, sehr viel entwickeln. Mhm. Da ist richtig Musik in der Luft im Moment. Dann geht es natürlich immer um die Geschwindigkeit. Die Druckgeschwindigkeiten, die werden rapide zunehmen. Und natürlich die Bauräume, gerade bei den hochwertigen Verfahren. Mhm. Bei den Verfahren, die hinterher auch wirklich einsetzbare Bauteile herstellen. Da werden die Bauräume werden immer größer. Es werden mehr Laser in den Anlagen eingesetzt. Unsere Anlage ist jetzt, das muss ich lügen, 6 Jahre alt, 5 Jahre alt. Die hat noch einen Laser drin. Heute sind Anlagen mit 4, 6 oder 8 Lasern auf dem Markt, ja, um die Geschwindigkeit und die Bauflächen zu vergrößern. Mhm. Also da wird auch viel passieren. Das sind die 3 Haupthandlungsfelder. Mhm. Im Hintergrund wird sich natürlich auch die Software weiterentwickeln und weiterentwickeln müssen, gerade so was das Handling und die Vereinheitlichung angeht. Aber ich denke, die 3 größten Handlungsfelder oder Entwicklungsfelder wird Material, Geschwindigkeit und die Bauraumgröße sein. Gerade in den hochwertigen Verfahren. Mhm.
Entweder um, wie du sagtest vorhin, mehrere Teile gleichzeitig zu drucken oder um eben ein großes Teil dann vielleicht auch mal drucken
auch
zu können.
Auch mal größere Bauteile herstellen zu können.
So ein schöner Flugzeugflügel vielleicht.
Ja, da sind wir zum Glück noch sehr weit von weg. Okay, aber das ist dann sehr weit in die Zukunft geguckt. Aber wer weiß.
Ist ja nicht verboten. Wir dürfen ja heute hier ein bisschen spinnen.
Also von daher, möglich ist alles.
Mhm. Auf jeden Fall wäre es denkbar.
Würde auch da sicherlich Kosten senken, vielleicht auch Festigkeiten steigern. Mhm. Weil, wie wir jetzt bei einem großen Hersteller gesehen haben, Nietverbindungen nicht immer funktionieren. Mhm. Das würde dann bei so etwas natürlich möglicherweise entfallen.
Würde vielleicht helfen. Ja, das stimmt. Ja. Gibt's denn sonst noch irgendwelche Tipps oder irgendwas, was du jetzt gerne zum Abschluss noch eine Lanze brechen willst für den 3D-Druck oder irgendwas, was du Unternehmen mitgeben kannst, wo du sagst, hey, wenn ihr euch mit dem Thema beschäftigen wollt, dann auf jeden Fall mal in diese Richtung denken.
Ja, einfach offen sein, einfach ausprobieren, machen. Den ersten Schritt wagen und wenn es, wie gesagt, nur ein Giveaway für die Sekretärin ist, ist egal. Erstmal den ersten Schritt machen, die Begeisterungsfähigkeit finden, einfach mal reingucken, gerne auch bei uns vorbeikommen, sich mal die Verfahren angucken, mal gucken, was man so machen kann. Und ich kann nur sagen, mich hat dieser Virus vor über 25 Jahren erwischt und ich habe bis heute keine Heilung dagegen erfahren. Also wenn man damit
vielleicht auch
einmal
nicht
infiziert
danach gesucht,
ist,
so wie ich dich verstehe.
Nee, nicht wirklich danach gesucht. Also wenn man damit einmal infiziert ist, dann findet man Möglichkeiten, findet man Wege und vor allem auch Spaß und Interesse dran, weil die Vielfalt, die der 3D-Druck bietet, die ist unübertroffen. Also das kann man einfach mal so sagen.
Und die Innovationskraft, die da
und
noch drinsteckt.
Und die Innovationskraft.
Das hatten wir gerade schon.
Also das von daher. Ich kann nur versuchen, jeden dafür zu begeistern. Das ist
das haben wir hoffentlich
ein großes Steckenpferd.
Hoffentlich heute geschafft. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Oder ich eigentlich hier sein durfte. Es hat mir Spaß gemacht.
Ja, gerne, mir auch.
Ich hoffe, ihr habt da draußen jetzt einiges über den 3D-Druck gelernt, über die Herstellungsverfahren, die möglichen Materialien, aber auch, worauf ihr vielleicht achten solltet, wie zum Beispiel erstmal diesen Mindset-Shift hinzubekommen von der klassischen Konstruktion hin zur 3D-Konstruktion und was man da so alles beachten und lernen kann und warum es sich vielleicht auch lohnt, das im eigenen Unternehmen einzusetzen. Wenn euch die Folge jetzt gut gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben bei YouTube oder eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify da. Wenn ihr noch Ideen habt für weitere Folgen, vielleicht jetzt nicht in dieser Reihe hier, aber generell für unseren Podcast, dann lasst mich das gerne wissen. Schreibt es in die Kommentare oder schickt eine E-Mail. Und dann würde ich mich nochmal bei dir bedanken. Vielen Dank.
Gerne.
Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Tschüss.